Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Raphael Smarzoch
und mit Sören Brinkmann.
Sören, heute geht es bei uns um Erinnerungskultur und Kunst, um künstlerische Arbeiten, die etwas zum Umgang einer Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte beitragen oder diesen Umgang kommentieren. Fällt dir da spontan ein Kunstwerk ein, das das macht?
Ja, wenn man in Berlin zum Beispiel an das Denkmal für die ermordeten Juden Europas denkt, da wird das ja ganz offensichtlich gleich in Nachbarschaft zum Brandenburger Tor.
Im Volksmund ja auch als Holocaust-Mahnmal bekannt. Der Architekt Peter Eisenmann hat es entworfen. 2711 Betonstelen erinnern seit 2005 auf einer Fläche von 19.000 Quadratmetern an die Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten. Es gibt aber auch andere Künstler, die sich mit Erinnerungskultur auseinandersetzen, zum Beispiel Yadigar Assisi, der hat am Checkpoint Charlie ein riesiges 360-Grad-Panorama errichtet. Hast du das mal besucht?
Bisher noch nicht, aber die Gedenkstätte am Checkpoint Charlie, die kenne ich natürlich.
Besucher können in diesem 360-Grad-Panorama sozusagen den Alltag des Westberliner Stadtteils Kreuzberg in den 80er Jahren sehen, darin eintauchen, als die Mauer noch stand und der Todesstreifen noch aktiv war. Und ich finde, dass an diesen Beispielen sieht man ganz gut, dass Kunst ganz andere Reflexionsprozesse als Geschichtsbücher auslösen kann, weil man eben als Betrachter, als Betrachterin Teil des Kunstwerks wird und in Interaktion mit dem Dargestellten tritt, es also ganz anders begreift und damit anders umgehen muss. Ja. Worum geht's heute?
Heute geht es um, ja, im Grunde genau das, was du schon eingeleitet hast, dass man sich wirklich auseinandersetzt und eine neue Form dieser Erinnerungskultur findet, nicht nur auf Tafeln abliest, was ist hier passiert, sondern wirklich ein bisschen auch teilnimmt, Teil des Kunstwerkes wird und dadurch vielleicht auch dieser Erinnerung oder dieser Erinnerungskultur ein bisschen näher kommt. So zum Beispiel macht das der japanische Medienkünstler Shinpai Takeda. Der versucht das mit digitaler Technik und mit virtueller Kunst. Er erinnert an die Atombombenabwürfe in Hiroshima und in Nagasaki. Die jähren sich in diesen Tagen zum 75. Mal. Und er hat mit dem Kunstprojekt Ground Zero Nagasaki jetzt da in Nagasaki selbst Orte gestaltet, künstlerisch gestaltet. Und Menschen können per App an diese Orte kommen, in diese Orte eindringen, möchte ich mal sagen. Und er versucht auf diese Weise einen Zugang zu schaffen zu diesem wirklich unglaublich, zu dieser unglaublich zerstörerischen Waffe ja auch, die die Städte Hiroshima und Nagasaki zerstört hat weitgehend.
Wäre das auch was für dich? Würdest du dir sowas angucken?
Ganz bestimmt. Also ich glaube wirklich, der Vorteil ist einfach, dass man ein bisschen mehr Empathie empfindet, dass man wirklich ein Gefühl kriegt auch für Orte und wie gesagt, nicht einfach nur einen Text abliest und sich vorstellen muss, was ist hier passiert, sondern wirklich in Orte tatsächlich eindringen kann und wirklich ein Gefühl für die Orte bekommt. Das ist, glaube ich, die große Stärke, die Kunst da möglich macht. Und ich glaube, das gelingt auch Shinpei Takeda hier in Nagasaki.
Und unser Autor Peter Backhoff, der hat mit dem Künstler gesprochen und sich die Idee hinter diesem Projekt von ihm erklären lassen.
People see a park.
Sie sehen einen Park. Auf dem Boden sind Wellenkurven gemalt, also etwas abstrakt. Die Abbildung von menschlichen Stimmen.
Sagt Shinpei Takeda in einem Zoom-Konferenz-Interview Düsseldorf-Nagasaki. Ganze 1,8 Kilometer Laufweg hat er vor Ort den Hypo Center Park mit diesen Soundwellenkurven bemalt. Auf den ersten Blick kalligrafisch und etwas klischeehaft japanisch, aber das liegt auch an der Farbe, dunkel eingefärbte Reissuppe. Ansonsten und über Takedas Intervention hinaus prägt den Hypo Center Park ein riesiger dunkler Monolith, Symbol für die unsagbare Vernichtung, die die Atombombe brachte am 9. August 1945 um 11.02 Uhr vormittags. Wo sich heute der Hypo Center Park erstreckt, war die Zerstörung am größten. Daher nennt Takeda seine Arbeit Ground Zero.
Die Explosion war heißer als die Sonnenoberfläche. In diesem Teil der Stadt waren damals alle sofort tot. Es gab niemand mehr, der noch nach Leichen suchte. Man hat einfach Erde darüber geschüttet. Unter dem Park ist alles voller Knochen. Der Park sieht so friedlich aus, aber er ist ein Friedhof. Und wie ist das heute? Ja, es gibt alljährlich diese Gedenkveranstaltungen, aber ich denke, das ist erstarrt zum Ritual. Man sagt, möge so etwas nie wieder geschehen. Wir müssen unserer Großonkel und Tanten gedenken. Wir müssen.
Für Shinpei Takeda Erinnerungskultur zwangsweise. Und er ist ungewöhnliche Wege gegangen, um die Geschichte neu erfahrbar zu machen. Seit mittlerweile 15 Jahren führt er Interviews mit Menschen, die die Atombombe überlebt haben und dann Nagasaki verließen. Ein aufwendiges Rechercheprojekt. Bei eigenen künstlerischen Residencies stieß Takeda auf eine globale Diaspora, fand Überlebende in Mexiko, Brasilien, Bolivien, China, USA.
Some stories are about how they had to leave.
Die Menschen erzählen zum Beispiel, dass sie Nagasaki und überhaupt Japan verlassen mussten, weil sie diskriminiert wurden. Es gab Mythen und Gerüchte rund um die Radioaktivität. Die gibt es ja bis heute. Wie könne man nur eine Frau heiraten, die Strahlungsopfer ist? Viele japanische Frauen heirateten damals hier stationierte US-Soldaten und gingen mit ihnen nach Amerika. Eine Geschichte, die kaum bekannt ist. Der Tenor ist vergessen, verdrängen, nie wieder.
Diese Interviews sind mit Übersetzung zum Nachlesen nicht nur im Netz zugänglich, sondern auch im Hypocenter Park. Das geht über eine App, die Jens Herder und Studierende von der Hochschule Düsseldorf programmiert haben, im grünen Virtual Reality Studio.
Das Besondere, was wir hier haben, wir können hier auch mit dem Head-Mounted Display arbeiten und das verbinden. Und wir haben auch eine Bewegungsaufzeichnung. Sie sehen hier diese kleinen Kameras hier, die oben verteilt sind. Wir kriegen die Bewegung einer Person mit.
Dafür mussten Shinpei Takedas Wellenkurvenzeichnungen mit Markern versehen werden, als Schnittstelle zwischen analoger und virtueller Realität.
Er hat jetzt per Hand Marker gemalt. Das hat er uns dann fotografiert, das hat er zu uns geschickt. Wir haben das analysiert, ob es gut genug ist, um als Marker zu sein. Und dann haben wir gesagt, nee, ist nicht genug, der Prozentwert, der stimmt noch nicht für die Erkennung.
Gar nicht so leicht, das Echte ins Virtuelle zu bringen, wenn als QR-Code dunkle Reissuppe dient. Takedas Vision war es, dass man entlang der 1,8 Kilometer Laufweg einen ganzen Chor der überlebenden Stimmen auf dem Handy hören kann. Jens Herder musste ihn ausbremsen. Es gibt jetzt 13 Marker, an denen die Verzahnung der Realitäten gut klappt. Ohne dies bedurfte es einiger Überzeugungsarbeit, das Projekt überhaupt realisieren zu dürfen am historisch sensiblen Ort. Und die Installation mit App wird nach dem 10. August auch vor Ort spurlos verschwunden sein. Allenfalls dokumentiert im Netz wird man sie weiter erleben können. Gut, denn wer kann fürs echte Erlebnis denn schon nach Nagasaki pilgern? Für Shinpei Takeda schließlich hat dieses Vergängliche seiner Installation aber noch eine zweite, tiefere Bedeutung.
My philosophy is always anti-monument, no? So I'm
ich bin ja gar nicht interessiert, Denkmäler in die Welt zu setzen, die bleiben. Was sollen junge Leute heute denn zu einem plakativen Mahnmal sagen? Sie lassen dieses Erinnern über sich ergehen und wischen weiter. Stattdessen bekam ich Feedback. Man könne sich gerade durch dieses Abstrakte meiner Arbeit selber etwas vorstellen. Erinnerung ist also etwas Aktives, Lebendiges, das sich immer verändert. Da will ich hin. Das war der Corso-Podcast mit Raphael Smarzoch.
Und mit Sören Brinkmann.
Weitere Folgen unseres Podcasts finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso, bei Spotify oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.